Wir haben also in den letzten Monaten über den ersten und zweiten Tag schon nachgedacht und haben gesehen, dass der allmächtige Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Und er sprach am ersten Schöpfungstag in die entstandene Finsternis hinein, es werde Licht, und es ward Licht. Am zweiten Schöpfungstag hat der Herr dann die für uns alle lebensnotwendige Erdatmosphäre erschaffen, die Luft zum Atmen, ohne die wir gar nicht leben könnten auf dieser Erde. Die ganze Erde war damals wohl noch völlig vom aufgewühlten Urmeer bedeckt. Und jetzt kommt der dritte Schöpfungstag. Hier ließ der Herr dann durch eine Erstauffaltung das Festland aus dem Wasser hervortreten. Er schuf die Gräser, Sträucher, Bäume, die Früchte tragen, und darüber wollen wir nachdenken. Es ist für uns als wiedergeborene Christen wichtig, dass wir uns immer wieder mit dem Schöpfungsbericht beschäftigen. Warum? Weil unsere Kinder und Enkelkinder in der Schule die Evolutionstheorie vermittelt bekommen. Da beginnt man mit dem großen Urknall. Man will ihnen durch die völlig unbewiesene Evolutionstheorie den Glauben an Gott, den Glauben an die Bibel und den Glauben an das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus nehmen. Und die Evolutionstheorie hat Milliarden Menschen verführt. Es ist hier sicher eine der größten Verführungen durch den Satan. Dagegen bezeugt Gottes Wort ganz eindeutig, dass das ganze Universum und alles Leben auf der Erde dem göttlichen Schöpfungsprozess entstammt. Das schließt den Mikro- und Makrokosmos völlig mit ein und reicht von der unbelebten Materie bis hin zu uns Menschen, die Gott erschaffen hat. Ich fasse das mal zusammen. Die Heilige Schrift bezeugt eindeutig, dass alles Erschaffene durch das Wort Gottes, durch die Weisheit Gottes, durch die Kraft Gottes, durch den Willen Gottes und durch den Sohn Gottes innerhalb von 6 Tagen erschaffen wurde. Wir lesen nun den Bibeltext zu diesem dritten Tag aus 1. Mose 1, Abvers 9 bis 13. Und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, und es werde sichtbar das Trockene. Und es wurde so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in der ihr Same sei auf der Erde. Und es wurde so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in der ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein dritter Tag. Soweit zunächst Gottes Wort. Bevor wir uns mit diesen Bibelversen beschäftigen, möchte ich am Anfang eine kleine Geschichte erzählen, die deutlich machen soll, dass wir die Spuren des Schöpfers auch heute noch überall auf der Erde und auch im Universum finden können. Jemand fragte einmal einen gläubigen Beduinen, woher weißt du, dass es Gott gibt? Der Beduine stellte zunächst eine gute Gegenfrage. Woher weiß ich, ob nachts an meinem Zelt ein Kamel oder ein Mann vorbeigegangen ist? Ganz einfach. Ich sehe es an den Spuren im Sand. Ist ja keine Frage. Und er fügte uns hinzu, und wenn ich die Welt in ihrer ganzen Schönheit betrachte, die wie ein wunderbares Uhrwerk abläuft, weiß ich ganz genau, dass dahinter ein allmächtiger Schöpfer stehen muss. Dieser Mann hatte absolut recht. Und wenn in unseren Tagen ein Mensch mit aufrichtigem Herzen Gott sucht, wird auch er ganz sicher die Spuren Gottes erkennen. Und der Herr wird ihm dabei helfen. Wir bleiben in Gedanken bei dieser Geschichte mit dem Beduinen, und ich lese dazu Römer 1, Abvers 19 bis 20. Dieser Bibeltext bestätigt das, was ich jetzt vorher gesagt habe. Da heißt es, dass das von Gott Erkennbare unter ihnen, den Menschen, ob gläubig oder gottlos, offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von der Schaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie, die Menschen, ohne Entschuldigung seien. Das ist eine klare Feststellung der Heiligen Schrift, dass der allmächtige Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Aber die meisten Menschen wollen das nicht glauben. Sie ignorieren oder verachten das Wort Gottes. Und gleichzeitig fürchten sie ganz tief in ihrem Innern, dass die Bibel doch vielleicht wahr sein könnte. Und wir müssen ihnen zeigen, dass der Glaube an Gott niemals der Vernunft widerspricht und die Bibel Gottes Wahrheit ist. Wenn die Menschheit heute zur Gottesfurcht zurückkehren würde, ihr Lieben, zu den biblischen Maßstäben, dann gäbe es kaum Homosexualität oder lesbische Verbindungen und die Scheidungsrate würde enorm zurückgehen. Warum? Weil Gott Scheidung hasst. Und die Anzahl der Abtreibungen würde ganz sicher auch ganz klein werden. Überlegt einmal, im Zweiten Weltkrieg wurden 50 Millionen Menschen getötet und viel Leid und Elend kam über die beteiligten Nationen. In unserer Zeit werden jährlich weltweit, ich habe da extra nachgeschaut, nach der Statistik der WHO über 56 Millionen Kinder abgetrieben. Aber darüber spricht kaum einer. Wenn man die Zeitung aufschlagt, was taucht immer wieder auf? Man regt sich auf, dass die Hähnchen geschreddert werden. Ja? Die kann man nicht so schnell heranziehen und dann werden die getötet. Das tut mir auch leid. Aber wenn man 56 Millionen Kinder tötet durch Abtreibung, da lest ihr wenig, vielleicht von Christen. Was ist nur aus der Menschheit geworden? Ich möchte das einfach so mal fragen. Zurück zum heutigen Thema. Wir werfen wieder einen Blick auf die bekannte Grafik und fragen uns, was hat Gott am dritten Schöpfungstag alles erschaffen und getan? Die Antwort: Erstens, er setzte dem Meer seine Grenzen feste. Zweitens, er ließ das trockene Land hervortreten. Und drittens, er sorgte dafür, dass die Erde die gesamte Vegetation hervorbrachte, Gräser, Kraut, das Samen trägt und Bäume, die Früchte tragen und sich durch den Samen in den Früchten vermehren. Dieser Kreislauf des pflanzlichen Lebens hat also von Anbeginn an nie aufgehört. Selbst nach der Sintflut, die die Erde ja verändert hat, setzte er sich fort. Und die Pflanzen und Bäume wurden also am dritten Schöpfungstag erschaffen. Die Sonne, Mond und Sterne wurden erst am vierten Schöpfungstag gemacht, ihr Lieben. Aber auch das weist darauf hin, dass die Schöpfungstage wirklich 24-Stunden-Tage waren. Es war Abend und Morgen. Und denn die Pflanzen bekamen dann am nächsten Tag schon das notwendige Licht. Der Schöpfungsplan Gottes war also von Anfang an perfekt. Er schuf Pflanzen nach ihrer Art und so, dass sie sich selbstständig vermehren. Und er schuf sie als vergängliche Vegetation, die Menschen und Tieren als Nahrung dienen sollten. Wir wollen uns nun mit den einzelnen Versen aus 1. Mose 1 beschäftigen, mit Vers 9. Und Gott sprach, es sollen sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Dieser erste Befehl Gottes am dritten Schöpfungstag galt also der leblosen Materie, dem Wasser und dem trockenen Land. Und der zweite Befehl führte dann zur Erschaffung des ersten Lebens, der Vegetation, die sich dann sofort auf der ganzen Erde ausbreitete. Darüber wollen wir aber bei Vers 11 noch etwas weiter nachdenken. Vers 9 zeigt uns also, dass das Festland wohl durch eine erste Erdauffaltung aus dem Meeresboden gebildet wurde und die ersten Hügellandschaften und Berge aus dem Urmeer auftauchten. Das führte notwendigerweise auf dem Meeresgrund zu tiefen Grabenbildungen, um die riesigen Wassermassen aufzunehmen. Ungläubige Wissenschaftler widersprechen hier natürlich. Sie glauben nicht, dass die Kontinente an einem Tag aus dem Meer aufgetaucht sind. Aber das darf uns nicht in Erstaunen versetzen, denn sie gehen bei ihren menschlichen Überlegungen nicht von dem Wirken des allmächtigen Gottes aus. Deshalb fehlt ihnen oft da die richtige Einschätzung der Fakten. Außer Gott weiß niemand, was wirklich am Anfang wie geschehen ist. Und wir müssen bei all unseren Überlegungen immer seine unbegrenzte Schöpferkraft mit einbeziehen. Denn er, unser Gott, hat alle Macht im Himmel und auf Erden und natürlich in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und kein Ding ist bei ihm unmöglich. Ein weiterer Gedanke, auch in unserer Zeit lässt Gott manchmal noch Land aus dem Meer auftauchen. Auf diesen beiden Fotos könnt ihr das hier sehen. Das ist das Foto von der Vulkaninsel Krakatau, die am 27. August 1983 explodierte. Ihr Lieben, dabei wurden 20 Kubikkilometer Felsen bis 30 Kilometer hoch in die Luft geschossen. Könnt ihr euch vorstellen, was in unserer Erde eigentlich brodelt und passiert, wie Gott sie gemacht hat? Aber all das ist notwendig nach seinem Plan. Und wenn ihr das rechte Foto einmal anschaut, dann seht ihr, wenn man vom Flugzeug auf diesen Krater schaut, was da für brodelnde Dinge unten sichtbar werden. Wir gehen zurück zu Vers 9. Und Gott sagt dir, es sollen sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Das ist ein kurzer Satz, ne? Aber überlegt euch das mal. Es werde das Trockene sichtbar. Also das Land komme jetzt herauf. Was da für eine Intensivität hintersteht, dass dann unser bewohntes Land sichtbar geworden ist, weltweit. Der Schreiber vom Psalm 104, der blickt wohl deshalb anbetend auf den Schöpfungsbericht zurück und lobt und preist den allmächtigen Gott mit wunderbaren Worten. Ich lese mal die Verse 5 bis 14. Da sagt er, der Herr hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten. Vers 6, die Urflut bedeckte sie wie ein Kleid, die Wasser standen über den Bergen, vor deinem Schelten flohen sie, vor dem Schall deines Donners wurden sie fortgetrieben. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen bestimmt hattest. Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreiten sie nicht. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Vers 10, du, der Quellen entsendet in die Täler, zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie tränken alle Tiere des Feldes. Die Wildesel stillen ihren Durst. An ihnen, den Bächen, wohnen die Vögel des Himmels. Aus dichtem Laub lassen sie ihre Stimme erschallen. Du, der die Berge tränkt aus den Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Der Gras hervorsprosseln lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst für den Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde. Ihr Lieben, in diesen Versen erkennen wir, wie vorausschauend Gott das alle geplant hat. Ja, diese einzelnen Schöpfungsschritte. Und wie dankbar dürfen wir sein, dass er für die Nahrung von Mensch und Tieren gesorgt hat. Ich möchte nun ein paar schöne Bilder zeigen. Ich hatte da mehrere rausgesucht, aber das passt da nicht in die Zeit hinein. Ich muss mich hier also kurz fassen und möchte euch da an einen Bibelvers erinnern oder darauf hinweisen. Hiob, dieser treue Gottesmann, der so viel Leid ertragen musste, wird in Kapitel 37, Vers 14 aufgefordert, Hiob, stehe still und achte auf die Wundertaten Gottes. Also Hiob, schau mal richtig hin, wie wunderbar der Schöpfer ist. Achte darauf. Natürlich hat Gott auch viele andere Wunder getan. Beim Nachdenken über diesen Vers und beim Betrachten der nachfolgenden Landschaftsaufnahmen dachte ich auch über mein Leben nach und will einige Gedanken mal mit einbringen. Ihr Lieben, die ganze Schöpfung bezeugt Gottes Herrlichkeit und seine Wundertaten beim Erschaffen auf der Erde für das Leben der Menschen. Wir haben sicher alle schon trostlose Steinwüsten von den Planeten gesehen, vom Mond und ich könnte jetzt die anderen Satelliten nennen. Da ist einfach nur Wüste, da ist kein Baum, da ist kein Strauch, da siehst du keine Flüsse, nein, du siehst nur dunkelgraue Flächen. Aber wie wunderschön ist dagegen die Erde, das Meer mit den herrlichen Bergen. Und wir waren jetzt am Meer im letzten Monat noch, ihr Lieben. Und da saßen wir vor knapp einem Monat, ich will das mal hier einfügen, Markus und Sandra, Mona und Marco und Helga und ich in einem vollen Restaurant beim Abendessen. Und wie immer habe ich natürlich laut gedankt, dass der Herr alles so wunderbar erschaffen hat. Das war der erste Tag, wir waren vorher noch am Meer. Und da habe ich laut gedankt und Amen gesagt. Und da geht eine Hand auf meinen Rücken. Und da stand hinter mir die Kellnerin. Ich wusste das aber gar nicht. Ist also die Chefin da in dem Laden eigentlich. Und da sagt sie, fassen Sie mal meinen Arm. Ich habe überall Gänsehaut. Da habe ich gedacht, es gibt Menschen um uns herum. Denen müssen wir einfach sagen, wie groß unser Gott ist. Wie wunderbar er das Meer gemacht hat. Die Sonne, den Mond, das werden wir ja beim nächsten Mal, beim vierten Schöpfungstag betrachten. Ich habe diese Frau hinterher noch einmal getroffen am nächsten Tag und konnte noch einige Worte mit ihr wechseln. Aber ihr Lieben, ich wünsche uns das einfach, dass wir die Gelegenheit nutzen, wo wir sind, dass wir unseren Herrn bezeugen. Ja? Und da ist die Schöpfung einfach, wenn man am Meer ist, ist das ein Aufhänger. Ich habe es schon mal erzählt, als ich mit unserem kleinen Marco vor meinem Sturz täglich in den Schrebergarten gegangen bin. wenn es nicht geregnet hat, wenn da Menschen kamen, oder ist aber ein süßer Junge, ja, so lieb ist der, dann habe ich immer über den Schöpfer gesprochen. Ich habe dann immer gesagt, guck mal, aus zwei Zellen hat das Leben angefangen. Aus einer männlichen, einer weiblichen Zelle. Und da ist jetzt ein Kind entstanden. Und da frage ich immer, ob man weiß, wie viele Billionen Körperzellen ein Mensch hat. Und wenn man dann von 100 Millionen spricht, bis 180 Millionen, je nachdem, was man wiegt, sind die Menschen erstaunt. Ich erzähle das jetzt hier einfach mal. Hiob sollte stille stehen, über die Wunder Gottes nachdenken. Und wir dürfen das als Aufhänger nehmen, damit wir auch anderen Menschen etwas von unserem wunderbaren himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus erzählen. Beim Betrachten dieses Fotos denken wir also nochmal an diesen Vers, Hiob 37, Vers 14. Steh still und achte auf die Wundertaten Gottes. Auf dem Foto seht ihr die Iguazu-Wasserfälle an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien. Hans-Werner, du warst sicher schon ein paar Mal da. Ja? Einmal. Aber wenn ich mir das betrachte, ihr Lieben, ja, da schlägt mein Herz einfach höher. Wie wunderbar hat Gott all das geplant, dass es über die Jahrtausende immer noch so schön ist, wie er die Flüsse und die Bäche in den Wasserkreislauf mit eingebaut hat. Für mich ist das ein Beweis, da ist ein Gott, der all das gemacht hat. Unser Gott ist aber nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Erhalter und Vollender der gesamten Weltgeschichte. Und wir wissen durch ihn, woher wir kommen, warum wir leben und wohin wir gehen und wie wir unser Leben gestalten sollen. Und ich denke, das ist wichtig. Hier noch ein Bild von einem wunderschönen Kleinwasserfall. Auch das den planenden Händen Gottes entstanden. Das ganze Universum bezeugt seine unvergleichliche Herrlichkeit. Ihr Lieben, und bei diesem Punkt, da gingen meine Gedanken nach oben. Wie herrlich wird es erst im Himmel sein, wenn wir auf der Erde schon diese vielen Wunder finden. Das Meer, die Wasserfälle, die gewaltigen Berge. Aber wie schön wird es da oben sein? Was sagt uns das Neue Testament, was kein Auge gesehen hat? Und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das werden wir einmal sehen, ihr Lieben. Soweit wir uns bekehrt haben, sind wir denn dabei. Die Welt, die Schöpfung des Universums ist wunderbar. Aber das, was noch kommt, ist unvorstellbar schön. Das konnte man uns vorher gar nicht beschreiben. Ist unvergleichlich. Hier ein kurzer Einschub in Nutzanwendung. Liebe Geschwister und Freunde, staunen wir noch über die Größe und Herrlichkeit unseres Gottes. Dass unser Herz wirklich ergriffen ist. Staunen wir noch über seine Liebe und Gnade im Umgang mit uns Menschen. Von uns persönlich, über unsere Familienmitglieder, Verwandtschaft, Geschwister und so weiter. Oder staunen, wenn wir einen Stern in einer sternklaren Nacht die Sterne am Himmel sehen. Oder am Meer den Sonnenuntergang beobachten. Oder wenn wir sogar ein neugeborenes Baby im Arm halten. Staunst du darüber? Ihr Lieben, das ist eine wichtige Frage. Denn Staunen über die Herrlichkeit Gottes führt zur Anbetung Gottes. Und wir dürfen die Herrlichkeit des Schöpfers einer Welt verkünden. Wir dürfen über seinen Sohn Jesus Christus sprechen. Und bitte lass uns alle neu über den Stellenwert der Anbetung in unserem Leben nachdenken. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich hier vor 200 Monaten diesen Vortrag vorbereitet habe, da war der Arm ja noch in Ordnung. Jedenfalls, müsste zeitlich so hinkommen. Da habe ich gedacht, Eberhard, jetzt bist du 79 ja, 3/4 Jahre alt. Und wie wenig Anbetung ist in den täglichen Gebeten am Morgen, Mittag und Abend. Natürlich sind da immer ein paar Sätze drin. Aber ihr Lieben, müssten wir nicht viel mehr anbeten, als Bitten vor den Herrn bringen? Er ist doch der unsere Bitten nur erhören kann. Und deshalb wünsche ich mir, dass ich mehr zum Anbeter werde. Den Herrn lobe und preise. David schreibt in Psalm 30, Vers 13b, Herr, mein Gott, in Ewigkeit will ich dich preisen. Der hat das auch begriffen, dass er zu wenig angebetet hat vielleicht. In Ewigkeit will ich dich preisen. Bitte nimm diesen einen Satz mit in die vor uns liegende Woche und in die Zeit, dass wir den Herrn mehr loben, preisen und ehren. Wir kommen jetzt zu Vers 10. Gott nannte das trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Ihr Lieben, jetzt geht es also um das trockene Land, das aus dem Urmeer hervorkam. Wir wissen, die Erde ist zu 70% mit Wasser bedeckt, 30% ist Land. An den Polen können wir nicht wohnen, also so ganz viel Land haben wir nicht. Aber ihr Lieben, wir wissen eines, der Schöpfer hat dieses Land für uns Menschen und für die Tiere durch diese erste Erdauffaltung der Berge und der Meerestiefen entstehen lassen. Ja, die Erde vor der Sintflut ist wahrscheinlich nicht so hoch mit Wasser bedeckt worden. Wir haben es ja beim zweiten Schöpfungstag betrachtet, dass die oberen Wasser, die über der Erde waren, heute ist das nicht mehr so, bei der Sintflut alle herabgekommen sind. Wahrscheinlich war der Meeresspiegel damals überall auf der gleichen Höhe. Heute liegt das Tote Meer 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und der Aralsee, wenn ihr mal ins Internet schaut, in Kasachstan, der viertgrößte Binnensee, der liegt 31 Meter über dem Meer. Also da hat sich doch was verändert. Das sehen wir doch hier. Doch zurück zu Vers 10. Die Trennung von Wasser und Land ist also die dritte Trennung und Absonderung in 1. Mose 1. Zum dritten Mal wird hier von Trennung gesprochen. Als erstes trennte Gott das Licht von der Finsternis, dann die Himmel und die Erde und jetzt das trockene Land vom Wasser. Und hier haben wir eine sehr schöne Parallele zum geistlichen Bereich. Durch sein Erlösungswerk von Golgatha hat der Herr Jesus Christus aus Söhnen der Finsternis Söhne des Lichtes gemacht. Gott sprach, es werde Licht. Im Neuen Testament, aus Söhnen der Finsternis werden Söhne des Lichtes. Er, der Herr, ist das Licht der Welt und auch heute noch können finstere Herzen gereinigt und gerettet werden vom ewigen Tod zum ewigen Leben. Und so wie die erleuchtete Erde Früchte hervorbringt, dürfen wir als erleuchtete Gotteskinder Früchte des Geistes hervorbringen zur Ehre Gottes. Und ich denke, das ist wichtig, dass das in unserem Leben auch ist. Nicht nur die Anbetung Gottes, sondern auch die Dankbarkeit. Frucht für den Herrn, für den allmächtigen Gott. Die heutige Geologie der Erde mit ihren gewaltigen Bergen und Meerestiefen kann wohl nur durch die Sintflut gedeutet werden. Ich kann aber heute der Zeit wegen nicht drauf eingehen. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Gott die höchsten Berge und die tiefsten Gräben in den Ozeanen in Verbindung mit der Sintflut geschaffen, um diese gewaltigen oberen Wassermassen herabregnen zu lassen, die uns am Anfang von 1. Mose 1 geschildert werden. Ihr Lieben, der Mount Everest im Himalaya-Gebirge ist 8.849 Meter hoch. Damit der höchste Berg der Erde. Im Pazifischen Ozean dagegen gibt es den Marianengraben. Und der ist 11.034 Meter tief. Der Graben im Meer ist also tiefer als der Mount Everest. Merken wir, was Gott getan hat? Also den Berg, das Himalaya-Gebirge, kannst du da gut reinschmeißen, ja? Ist kein Problem. Und so hat Gott alles gemacht von Anfang an. Und viele bibeltreue Schriftausleger gehen deshalb davon aus, dass wir schon, wie am Anfang gesagt, dass die vorsintflutliche Welt flacher war als unsere heutige Welt und das Meer auch nicht so tief war. Aber kein Mensch weiß das natürlich ganz genau, wir waren nicht dabei. Selbst die trockenen Wüsten mit ihren Unmengen an Sand zeigen, dass Gott das Schöne in seiner Schöpfung liebt. Ist das nicht ein herrliches Foto? Das ist die Wüste. Hier sehen wir das Foto aus der Sahara-Wüste. Sie ist mit 9 Millionen Quadratkilometern die größte Trockenwüste der Erde. Das entspricht etwa der Größe der gesamten USA oder 26 Mal die Fläche von Deutschland. Die Sahara erstreckt sich von der afrikanischen Atlantikküste bis zur Küste des Roten Meeres. Sie ist größtenteils eine Stein- und Felswüste. Nur 20% soll mit Sand bedeckt sein. Ihr Lieben, aber warum sage ich das? Es ist nur Einleitung. Der Herr Jesus, und das ist mir jetzt wichtig, wird die Wüste bei seinem Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit zu einem blühenden Garten machen. Ich habe ja oft davon gesprochen, dass es über 6000 biblische Vorhersagen gibt. Hier haben wir so eine. Und die Vorhersage, die ich meine, steht zunächst mal in Jesaja 41, Vers 18. Da sagt der Herr, ich werde Ströme hervorbrechen lassen auf den kahlen Höhen und Quellen inmitten der Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Und Jesaja 51, Vers 3, denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer und er macht ihre Wüste wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Wonne und Freude werden darin gefunden werden. Dankeslied und Stimme des Gesangs. Hier sehen wir ein Bild vom Nil in Afrika. Ich finde es ein sehr schönes Foto. Es ist der längste oder zweitlängste Fluss der Welt. Da gibt es einen Streit. Der Amazonas, Hans Werner, da hast du vielleicht schon mal nachgemessen mit dem Bandmaß. Der soll 6.500 Kilometer oder 6.800 Kilometer lang sein. Und der Nil ist nur 6.671 Kilometer. Der liegt genau dazwischen. Aber ihr Lieben, warum zeige ich einen Fluss? Ich möchte an den Wasserkreislauf erinnern. Diese Erde muss bewässert werden. Du brauchst Bäche, die Flüsse gründen. Und die Flüsse, die gehen dann immer weiter. Wir werden es gleich sehen, wo sie hinfließen. Ich lese dazu mal Psalm 78, Vers 16. Er, Gott, ließ Bäche hervorkommen aus dem Felsen und Wasser herablaufen wie Flüsse. Und Prediger 1, Vers 7. Und alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. Warum wird das nicht voll? Hier heißt es sogar noch weiter, an den Ort, wohin sie gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Das Meer kann nicht voll werden, weil ja täglich auch Regen vom Himmel herabkommt. Und so ist der Wasserkreislauf der, die Flüsse gehen zwar alle ins Meer, aber die gleiche Menge Wasser braucht Gott wieder weltweit, um es regnen zu lassen. Und ist das nicht wunderschön, wie er das geplant hat, dass überall Bäche und Flüsse da sind, um die Erde zu bewässern. Die Wüsten hat Gott zunächst mal ausgeklammert. Aber was der Herr Jesus da sagt, das werden wir ja dann erleben, wenn wir vielleicht mit ihm kommen. Wir kommen nun zu Vers 11. Ich lese diesen Vers noch einmal. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Ihr Lieben, hier sehen wir, dass Gott am dritten Tag nach der Trennung von Wasser und dem trockenen Land das erste Leben auf der Erde erschaffen hat. Dabei ging es um die weltweite Vegetation, um das aufsprossende Gras, das Kraut des Feldes und die Sträucher und die Fruchtbäume. Die ersten Früchte wuchsen nicht über Monate langsam heran. Ich denke, die waren sofort da. Es gab keinen langwierigen Entwicklungsprozess, den die Tiere und die Menschen, die zwei Tage später, am fünften und sechsten Tag dann erschaffen wurden, die brauchten ja sofort Nahrung und die Tiere des Feldes natürlich auch. Und weil die Pflanzen nach Gottes Plan Samen tragen, haben sie sich über die Jahrtausende hinweg ständig weiter verbreiten können. Wir stellen fest, der allmächtige Schöpfer braucht keine langen Zeiträume, um etwas zu erschaffen. Zu seinem sofortigen Schöpferhandeln finden wir mehrere Parallelen in der Heiligen Schrift. Ihr Lieben, der Wunderbaum des Jonas, der am nächsten Tag Schatten spendete, der ist in einer Nacht gewachsen. Könnte ich nicht machen, ne? Ich kann einen Baum kaufen, kann einen Baum pflanzen. Aber Gott kann in einer Nacht einen Baum entstehen lassen. Das steht in Jona 4, Vers 6 bis 10. Oder denken wir an den Stab Aarons, der gesprosst ist. Der Stab war längst vom Baum abgeschnitten. Und Gott hat die Macht, dass da noch etwas heraussprosst. Und genauso war es bei der Hochzeit zu Kana, als der Jesus aus Wasser Wein machte. Da mussten nicht erst Trauben wachsen, geerntet werden, gekeltert werden, abgelagert werden, bis sie reif wurden. Nein, den Wein konnte man sofort trinken. Und so ist unser Gott, ihr Lieben. Ja, erst bei der Erschaffung des Menschen legte der Schöpfer selber Hand an und formte Adam dann aus dem Staub des Erdbodens und bildete die Eva aus seiner Rippe. Das zeigt ganz deutlich, dass Adam und Eva nicht als Babys erschaffen wurden, nicht so herangewachsen sind wie wir, sie wurden als fertige Menschen erschaffen. In ihrem Leben gab es keine Kindheit, die unserer Kindheit vergleichbar wäre. Ihr Lieben, und dieses Prinzip der sofort funktionierenden Schöpfung, dass alles sofort da war, galt an diesen Schöpfungstagen. Und die heute gültigen Naturgesetze hat Gott direkt danach eingesetzt. Ein weiterer Gedanke. Als Gott am vierten Schöpfungstag die Sterne erschuf, für mich ein tolles Thema, waren sie trotz riesiger Entfernung von Anfang an sichtbar. Das Gleiche gilt natürlich auch für die zwei Tage später erschaffenen Vögel. Sie mussten nicht erst ausgebrütet werden, aus dem Ei schlüpfen und dann fliegen lernen. Nein, sie wurden als fertige Vögel erschaffen, die sich fortpflanzten. Deshalb ist auch die Frage, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei, total blödsinnig. Ja? Gott hat Vögel erschaffen und darüber dürfen wir uns freuen. Als Gott am sechsten Tag den Garten Eden anlegte, da waren da sofort fertige Bäume. Ein Bruder hat einmal gesagt, ich hätte so gerne im Garten Eden mal einen Baum gefällt und die Jahresringe gezählt. Ist auch eine dumme Frage, ne? Wenn Gott die also an einem Tag entstehen lässt, wie er das gemacht hat, weiß ich nicht, ob da Jahresringe überhaupt da waren. Aber Gott, wenn er etwas macht, das ist sofort da. Die Evolutionstheorie, die redet ganz anders. Die sprechen von Jahrmillionen. Darüber werden wir vielleicht auch noch kurz nachdenken. Die Bibel widerspricht also der Evolutionstheorie hier ganz, ganz deutlich. Wisst ihr, bei der Evolutionstheorie, da geht es darum, dass am Anfang eine Amöbe da war. Das ist eine Bakterie. Und aus einer Bakterie ist dann alles entstanden. Da war die Ursuppe und aus der Ursuppe soll das erste Leben gekommen sein. Die Bibel widerspricht hier ganz eindeutig. Deshalb lesen wir noch einmal Vers 12. Die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art. Schaut euch einmal die grünen Landflächen hier auf dem Foto. Nord- und Südamerika. Schaut euch das mal an. Ihr Lieben, ist das nicht schon, selbst wenn es so verkleinert ist, wunderbar, dass man sieht, was Gott gemacht hat? Wie eintönig wäre die Erde, wenn es nicht die vielen Bäume, Sträucher und Gräser geben würde. Ich erinnere euch nochmal an die Fotos vom Mond, vom Mars, vom Jupiter und so weiter. Und so dürfen wir uns freuen. Auf der Erde breitete sich dagegen bereits am dritten Schöpfungstag die ganze Vegetation aus, in ihrer Schönheit und Farbenpracht. Dabei dürfen wir auch die exotischen Pflanzen nicht vergessen. Die Vielfalt der Farben erfreut nicht nur mein Herz. Ich denke, das geht den meisten Menschen so, wenn man das sieht, dass man da staunen kann. Aus dem Biologieunterricht wissen wir, dass es auf der Erde zwischen 320.000 und 500.000 unterschiedliche Pflanzenarten geben soll. Jetzt überleg mal die Evolutionstheorie. Wie kannst du da 500.000 Pflanzenarten voraussetzen? Ja? Warum so viele Menschen das heute glauben, ist für mich eigentlich persönlich nicht nachvollziehbar. Beim Nachdenken über dieses Thema gingen meine Gedanken auch zu Matthäus 6, Vers 28, wo der Jesus Bezug auf die wunderbare Pflanzenwelt nimmt. Er sagte den Jüngern, gilt auch für uns, warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, sie wachsen, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet war wie eine von diesen. Und wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr dann auch euch, ihr Kleingläubigen. Ja, ist das nicht ein schönes Wort, was der Jesus da gesagt hat? Aber der Schöpfer hat in seiner Weisheit nicht nur Pflanzen erschaffen, die unsere Augen erfreuen, sondern auch viele Nutzpflanzen, die fürs Überleben von Mensch und Tier notwendig sind. Schaut euch mal die Fotos an. Es sind Beispiele für die Vielfalt der Früchte des Feldes. Weizen, Roggen, Gerste, Sonnenblumen, Mais. Woher sollten wir Brot nehmen, wenn Gott nicht das Getreide erfunden hätte, wenn er uns das nicht von Anfang an geschenkt hätte? Wir müssen das Korn nur noch aussäen, ernten und zu Brot verarbeiten. Dabei dürfen wir auch die vielen Früchte an den Sträuchern und Bäumen nicht vergessen, die Gott für uns erschaffen hat, um unseren Speiseplan ja zu vergrößern, dass wir Freude daran haben. Ich will nur einige Fruchtarten aufzählen: Weintrauben, Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche und. Aber nicht nur diese Früchte der Bäume sind für das Leben der Menschen wichtig. Wir brauchen auch das Holz zum Bauen von Häusern, zum Bauen von Möbeln und so weiter. Ihr Lieben, ich gehe mal etwas schneller weiter, auf diesem Bild, ja, da seht ihr die Grafik eines ganz besonderen Baumes, den Gott so nicht erschaffen hat. Das muss ich ja ganz deutlich dazu sagen. Dieser Baum trägt mehr als 15 unterschiedliche Früchte. Weintrauben, Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Pflaumen, Kirschen, Hagebutten und so weiter. Ich hätte natürlich gerne so einen Baum im Garten, ich sage euch das ganz ehrlich. Aber nach Gottes Plan funktioniert das nicht, denn er hat alles nach seiner Art geschaffen. Und ein Apfelbaum trägt keine Birnen. Ja? Und da, wo die Kokosnüsse wachsen, da wachsen keine Weintrauben nebenan. Gott schuf alles nach seiner Art. Das ist mir wichtig, das herauszustellen, ihr Lieben. Ein weiterer Gedanke: Innerhalb der von Gott geschaffenen Arten haben sich natürlich im Laufe der Zeit viele Unterarten entwickelt. Das hat Gott sehr wohl zugelassen. Ihr Lieben, wenn ich dann einmal darauf eingehe, wir lesen 1. Mose 11, 1, Vers 11 bis 12, zum ersten Mal den Hinweis, dass Gott alles nach seiner Art erschaffen hat. Fruchtbäume sollen Früchte tragen. Der Hinweis auf die von Gott erschaffenen Arten, der wird 8-mal im 1. Buch Mose, im 1. Kapitel genannt. Das widerspricht natürlich der Evolutionstheorie, weil man dort davon ausgeht, dass sich alle Lebensformen aus den ersten Amöben, also Bakterien, entwickelt haben sollen. Sie reden dabei vom Urfisch, vom Urvogel, vom Urbaum und jedes Mal lässt die erste Bakterie grüßen, die im Stammbaum der Evolutionisten an erster Stelle steht. Also, wenn du nicht an Gott glaubst, deine Vorfahren, Urgroßvater, war eine Amöbe. Herzlichen Glückwunsch. In meinem Stammbaum war das nicht so. Ich weiß aus dem Wort Gottes, dass Gott die ersten Menschen erschaffen hat. Und darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Und als wiedergeborene Christen wissen wir nicht nur, woher wir kommen, aus der Schöpferhand Gottes. Nein, wir wissen auch, warum wir auf dieser Erde leben und wie wir unser Leben gestalten sollen, weil Gott uns sein Wort gegeben hat. Und wir wissen auch, wo wir einmal hingehen. Und wenn ich darüber nachdenke, ich habe das in der Gebetsstunde mal gesagt, zu meinem Lieblingswort ist schon das Lied geworden, Straßen aus Gold und Tore aus Perlen. Wenn es einem nicht so gut geht, dann hört man sich manchmal so Lieder an von der himmlischen Herrlichkeit. Ich habe das bestimmt schon 10-mal gehört. Und ich freue mich dann, dass der Gott, der seinen Sohn auch für mich gesandt hat, dass das so ein wunderbarer Gott ist, dass man sich selbst darauf freuen kann. Ich sprach im Urlaub mit dem Stiefvater von Mona, fällt mir gerade ein. Der Willi ist 86 Jahre alt. Mal läuft er, mal ist er im Rollstuhl. Und wir haben uns lange über den Glauben unterhalten, im Urlaub hatten wir ja Zeit. Und dann habe ich gesagt, Willi, was ist eigentlich deine Hoffnung für die Zukunft? Hat er mich lange angeguckt, hat nichts gesagt. Ich sage, jetzt denk bitte mal drüber nach und wir sprechen hinterher nochmal drüber. Ihr Lieben, wenn ich das sehe, Menschen ohne Gott, die am Ende ihres Lebens angekommen sind, die vielleicht noch ein halbes oder ein Jahr haben, was haben die für eine Hoffnung? Die haben gar keine Hoffnung. Die haben nur Angst, dass sie Qualen haben vor ihrem Tod. Und wir dürfen dann sagen, Halleluja, unser Herr hat für uns alles wunderbar bereitet, nicht nur auf der Erde, sondern auch in der himmlischen Herrlichkeit. Ihr Lieben, und darüber freue ich mich. Ja, ich lasse jetzt mal etwas weg. Eine kurze Zusammenfassung. Wir haben als Bibelgläubige, wir halten als Bibelgläubige Christen fest. Es gab keinen Lebensanfang in Form einer Urzelle, wie es die Evolutionstheorie lehrt. Also kein Urbaum, kein Urvogel, sondern nur von Gott erschaffene Arten. Und das möchte ich ganz dick unterstreichen. Und Arten sind biologische, ja, Lebensgemeinschaften, die sich fortpflanzen können. Ihr Lieben, und wir erkennen natürlich, dass im Laufe der Jahrtausende aus Arten Unterarten gebildet haben. Das ist gar keine Frage, das hat Gott auch zugelassen. Es gibt heute unsäglich viele Weinsorten, die Winzer in den letzten 1000 Jahren gezüchtet haben. Aber die Urform, die Art, die Gott geschaffen hat, die ist von ihm ausgegangen. Ich habe einmal gelesen, dass es 400 Hunderassen geben soll. Gott hat nicht 400 Arten geschaffen. Keine Schäferhunde und keine Dackel. Und jetzt müsste ich sie alle aufzählen. Aber er hat die Urform geschaffen. Und Gott hat natürlich die Möglichkeit gegeben, dass sich innerhalb dieser Urformen etwas weiterentwickelt hat. Es gibt 500 Rosensorten, habe ich gelesen. Ja, die erste Rose oder die ersten, weiß ich nicht, Millionen, die gewachsen sind, die Art von Gott. Und dann dürfen wir Menschen da sehr wohl etwas veredeln, auch bei Bäumen, das ist keine Frage. Aber es hat noch nie ein Hund ein Schaf zur Welt gebracht oder eine Ziege. Da suchen Wissenschaftler seit langer, langer Zeit nach, um da im Bindeglied zu finden, wer aus einer Art eine andere Art wird. Die finden wir aber nicht. Wir finden Artenerweiterungen. Noch und nöcher hat Gott auch gar nicht ausgeschlossen. Ihr Lieben, und wir kommen jetzt zum Schluss. Gott hat nicht nur diese Erde für uns als Lebensraum erschaffen, sondern auch alle wirklich lebensnotwendigen Dinge vorbereitet und gegeben. Er gab uns nicht nur das Leben, sondern auch die Fähigkeit, dieses Leben an die nächste Generation weiterzugeben. Unser Gott schuf alle Wasserquellen, ohne die wir nicht leben könnten. Er gab uns die Luft zum Atmen, die Erdatmosphäre. Er gab uns Sonnenschein und Regen. Er gab uns einen funktionsfähigen Körper mit vielen Selbstheilungskräften. Dafür können wir alle danken. Er liebt uns, weil wir seine Geschöpfe sind. Und der Höhepunkt ist doch einig. Und er gab seinen geliebten Sohn Jesus Christus, um für uns am Kreuz zu sterben. Darüber haben wir heute Morgen beim Gedächtnis mal nachgedacht. Und deshalb wollen wir unseren Herrn preisen. Leider gibt es viele Menschen, die Gott nicht dankbar sind für seine Fürsorge und Liebe. Sie lehnen ihn ab. Sie haben Gott für tot erklärt. Sie lästern über ihn oder sind ihm gegenüber gleichgültig. Mit dem Erlösungswerk des Herrn Jesu wollen sie nichts zu tun haben. Und ihr Lieben, wenn ich mit Gott im Leben nichts zu tun haben will, wenn ich ihn nicht annehme, wo ist mein Platz? Dann in der Gottesferne in Ewigkeit. Und da spricht die Bibel von der Hölle, wo der Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht erlischt. Und deshalb muss jeder Mensch seine Entscheidung in diesem Leben treffen. Und wenn jemand unter uns ist, der den Herrn Jesus noch nicht angenommen hat, dann kann ich dich nur bitten. Versuche zu erkennen, er ist auch dein Schöpfer. Und die Trennung zwischen dem heiligen Gott durch unsere Sünde ist so groß, dass niemand in den Himmel kommen kann, wenn er den Herrn Jesus nicht um Vergebung seiner Schuld gebeten hat. Und der Jesus hat dafür bezahlt am Kreuz. Und wenn wir dann unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er ist am Kreuz für dich, für mich, ja, für alle Menschen gestorben. Und jeder darf kommen und Heil und Frieden finden. Ich schließe mit drei Bibelversen. Hebräer 1, Vers 10. Herr, du hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Punkt. So ist das. Egal, was Menschen uns sagen. Die Evolutionstheorie ist ja nur eine Theorie, ja? Das müssen wir mal sagen. Aber die Bibel nimmt hier in Anspruch, dass das die Wahrheit ist. Ich lese einen zweiten wunderbaren Vers, Psalm 121, Vers 2. Wir haben also erst gesehen, Gott hat alles gegründet, die Erde gegründet. Und dann steht dann dieser Vers und hört zu, nehme ich mit nach Hause. Und meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, Silvia, wenn du morgen ins Krankenhaus gehst, das ist der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er, der allmächtige, unvergleichlich große Gott, er ist unsere Hilfe. Egal was ist, ob Helga ins Krankenhaus muss wegen der Hüfte, wir könnten jetzt alle einfügen. Der Herr ist bei dir, der Herr ist bei mir. Und jetzt kommt noch ein Bibelvers. Das ist für mich die vollkommene Anbetung des Schöpfer Gottes aus Offenbarung 4, Vers 11. Da lesen wir, du bist würdig, unser Herr und Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren und sind sie erschaffen worden. Ihr Lieben, wir wollen jetzt noch aufstehen und am Ende der Stunde dem Herrn danken und zu ihm beten.